Gute Freunde, gute Bücher und ein schläfriges Gewissen. Das ist das ideale Leben. Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Maxe, weißt du, wer das gesagt hat?
Das hat ein sehr schlauer Mann gesagt, den wir, glaube ich, schon öfter als Zitat hatten. Mark Twain.
Genau.
Wo ich mir mal denke,
ja?
Der war bestimmt Autor.
Ja, hast du schon mal was von dem gelesen? Hat der nicht diese Dingens gemacht, die,
na? Huckleberry Finn.
Die ja, Abenteuer, genau.
Das. Und, boah, jetzt lese ich mich mal weiter aus dem Fenster. Hat er nicht auch Oliver Twist geschrieben?
Ich glaube, ja. Gelesen habe ich aber noch nichts davon. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht vor, was davon zu lesen.
Oliver Twist ist Charles Dickens.
Ah ja, das lassen wir drin, um zu zeigen, dass wir auch fehlbar sind, dass wir auch nur Menschen sind.
Damit die Leute keine Angst kriegen.
Ja. Aber das Zitat, das passt sehr gut zur Folge, denn heute geht es um Gütebücher und ein ideales, wie soll ich sagen, Geschichtenleben. Wir tauchen ein in längst vergangene Tage, blicken in die Zukunft, denn wir wurden nachdenklich. Denn es gab einen sehr traurigen Vorfall in jüngst. Und zwar ist Akira Toriyama gestorben, der Zeichner und Autor von Dragon Ball. Und ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, Dragon Ball war ein sehr präsenter Teil in unserer Kindheit. Mhm. Und nicht nur bei uns, sondern auch für viele. Und mittlerweile ja, nicht mehr so, aber halt, wie soll ich sagen, seine Magie ist immer noch da. Also Dragon Ball ist überall noch Thema, egal wo es um Manga und Anime geht, man sieht immer Son Goku. Und jetzt wird es von Akira Toriyama eben nichts mehr geben und das macht nachdenklich.
Ja, das macht nachdenklich und führt einem auch vor Augen die Vergänglichkeit des Lebens. Zu dieser Folge, wir haben diese Folge unter dem Arbeitstitel Nostalgie laufen. Den Titel für die Folge werden wir bestimmt im Laufe der nächsten 60 Minuten herausfinden. Aber es ist alles so ein bisschen nostalgisch gefärbt, diese ganze Folge. Also warum gibt's Geschichten, die wir heute immer noch mögen? Warum gibt's Geschichten, die wir früher total geil fanden und heute nicht mehr? Wächst man aus Geschichten raus? Wächst man in neue rein? Das wollen wir heute so ein bisschen ergründen. So ein bisschen, ich will ein melancholisches System jetzt auch nicht. Aber halt so ein bisschen peripher zu den Geschichten und mehr Gefühl, oder?
Ja, ich habe mich hier aufgeschrieben als schöner Einstieg vielleicht, ne, wenn wir schon über Toriyama sprechen, dass wir über unsere Dragon Ball, über unser Dragon Ball Highlight sprechen. Ich habe mir da eins aufgeschrieben. Eigentlich gibt es zwei. Es gibt ein richtig krasses. Soll ich anfangen, Maxe?
Ja.
Da haben wir neulich beim Burger schon drüber gesprochen, über Tao Bai Bai. Tao Bai Bai ist mein Dragon Ball Highlight aller Zeiten. Es sind viele coole Sachen in Dragon Ball passiert, aber der Typ hat sich bei mir eingebrannt, weil es laufen in der Welt der Mangas sau viele Badass Dudes rum, ne? Viele ja. Killer, viele Auftragsmörder etc., die mit allen Wassern gewaschen sind. Aber der Typ verkörpert Skrupellosigkeit übertrieben. Von dem weiß man, dass er niemals Gnade walten lassen würde. Der ist einfach so heftig, wie er sich gibt, ne, falls ihr Tao Bai Bai nicht kennt, das ist so ein, wie soll ich sagen,
der sieht
ein Auftragskiller, das ist in so einer alten japanischen chinesischen Kluft läuft er halt rum, ne, in so traditionellen Klamotten, hat so einen langen Pferdeschwanz, wie halt die, wie soll ich sagen,
einen Zopf hat er.
Und einen Zopf, genau, wie die Krieger ihn halt früher hatten. Und wenn man so an Kung Fu Filme denkt, dann ist der quasi der Böse, ne? So sieht er aus. Und da gibt's so eine Szene, da, bis heute muss ich darüber lachen, da spricht er mit wem und dann muss er irgendwo hinreisen und dann fragt ihn derjenige, glaube ich, wie er da hinkommen will und dann sagt er, das schafft er schon und dann kickt er von so einem Balkon so eine Säule einfach raus, schmeißt diese Säule, springt der Säule hinterher und fliegt dann auf der Säule weg. Das ist so unfassbar gut und das wirkt so komödiantisch, aber der Typ, der meint es halt ernst. Ne? Das ist für den normal, dass er sich so seinen Weg schafft. Und deswegen feiere ich Tao Bai Bai so übertrieben, weil es halt einfach der für mich mit einer der besten Bösewichte ist, die es gibt.
Ja. Das sind große Worte. Ich finde auch, dass dieser Tao Bai Bai aus einer Zeit von Dragon Ball kommt, als es sich in so einem Umbruch befand. Ne? Dragon Ball hat eigentlich als so ein bisschen Comedy, Martial Arts, Manga oder Anime angefangen. Und das wurde dann ja immer zunehmend ernster. Und das, diese Phase, diese Übergangsphase, die finde ich eigentlich am spannendsten, weil du da als Zuschauerin oder Leserin gemerkt hast, oh shit, das ist ja nicht alles bloß witzig. Und das ist eben dieser Moment, wo dieser Tao Bai Bai auftaucht, der so ein skrupelloser Killer ist, der dann tatsächlich auch jemanden umbringt, wo du dann merkst, oh shit, da ist wirklich jemand gestorben. Da ist, ich weiß nicht, ob vorher jemand gestorben ist, aber es war relativ selten. Und einer meiner Lieblingsmomente ist, und das hat auch mit Sterben zu tun und hat eigentlich was nicht Lustiges. Und zwar, Achtung, Spoiler, wer Dragon Ball noch nie gesehen oder gelesen hat, nach dem, ist das das 21. große Turnier? 22. Halt das zweite große Turnier, das im Verlauf von Dragon Ball der Urserie vorkommt. Da stirbt Krillin am Ende des Turniers, der wird ermordet. Und das war ein Moment, den habe ich als Kind erstmal total schwer verkraften können, weil der Krillin war eine Hauptfigur und auf einmal ist sie tot. Wir wissen dann später in Dragon Ball und Dragon Ball Z, dass Tod nichts zu bedeuten hat, was schade ist. Aber dieser Moment, wo alles lustig ist und alle hauen sich auf den Kopf und du hast den Kampf von Son Goku und Tenshin Han gesehen, den Son Goku ganz knapp verloren hat und dann stirbt auf einmal Krillin und du hast auf einmal fällst du aus allen Wolken, weil du da ist eine Hauptfigur gestorben, das kanntest du gar nicht und das ist ein hervorragender Moment, wo dir das Lachen im Halse stecken bleibt.
Den Tod besprechen wir auch im Detail in unserer Folge zu, ich weiß gar nicht, ob sie so heißt, gute Morde, gute Tode, schlechte Tode.
Irgendwas mit Charaktertode. Ja, ich werde es in die Shownotes packen.
Genau, ja, das weiß ich noch so. Als Kind wusste man gar nicht, wie man sich jetzt benehmen soll.
Ja, das ist so. Weil du guckst halt so Sachen, keine Ahnung, Tom und Jerry oder Looney Tunes oder sowas, wo sich Comicfiguren dauernd immer irgendwie auf den Kopf hauen mit irgendwelchen Keulen oder irgendwie total sich mit Äxten schlagen, was total hirnrissig natürlich ist. Und aber da passiert ja nie was. Und da ist jetzt auf einmal eine unechte Figur, die gestorben ist. Was hat das zu bedeuten? Was ist jetzt auf einmal los?
Das war dann auch so ein bisschen Umbruchzeit, weil dann, ich glaube, war das der Zimbal, den ihn umgebracht hat? Auf jeden Fall macht sich der Goku ja dann auf den Weg, die Dragon Balls zu finden und dann kämpft er sozusagen am Peak von dem Arc gegen Piccolo.
Ja.
Und da ist er dann auch so abenteuermäßig alleine unterwegs und dann trifft er doch den Yajirobe, wo ihm den Fisch wegfrisst und dann kämpfen die gegen den anderen von Piccolos Söhnen und so und das war alles so gefährlich und wir arbeiten uns hin, um den Teufel zu töten. Und dann war das ja auch so ein epischer Kampf, wo der Piccolo doch mit so Steine gepustet hat auf Son Gokus Knie und Arme, wo er dann sozusagen mit dem letzten Schlag ihn noch durchbohrt hat. Ja, das war schon wahnsinnig.
Haben sie ihn dann nicht in einen Reiskocher versiegelt, den Oberteufel Piccolo?
Nee, das wollten sie mit dem Mafuba machen, aber Mafuba kannst du, glaube ich, irgendwie nur einmal benutzen, dann stirbst du. Und der Meister, der Son Gohan von Muten Roshi und dem Herrn der Kraniche, der hat den Piccolo eigentlich übers Mafuba in einem Reiskocher eingefangen. Genau. Und ich glaube, der Tenshin Han versucht es auch und stirbt dann, glaube ich, auch oder so. Irgendwas läuft da nicht ganz rund. Und ich weiß noch,
dass der Muten Roshi noch stirbt. Ich weiß, dass die noch versuchen, den in den Reiskocher in so einem Feld mit Gras und so Steinen zu fangen, den Oberteufel Piccolo. Und ich weiß, dass der Muten Roshi, der Meister, der Herr der Schildkröten, dann auch stirbt.
Ich weiß noch, wie ich mal den übelsten Lachflash bekommen habe, als ich in der WG gewohnt habe mit meinem Kumpel. Und ich habe mir zum allerersten Mal einen Reiskocher gekauft, weil ich dachte, ich brauche jetzt einen. Und dann kam mein Bruder zu Besuch. Und ich sage, schau mal, was ich mir gekauft habe. Und der, willst du Piccolo einfangen? Und ich habe in dem Moment gar nichts das mehr im Kopf gehabt. Und dann ist mir das wieder eingefallen. Und so, ah ja, klar, die haben ihn mit dem Reiskocher damals gefangen und dem Mafuba. Yeah. Und hatte voll den Lachflash und dachte mir, ja, stimmt, geil. Aber so geil, wie es ist, ne, würde ich behaupten, aus Dragon Ball bin ich auf jeden Fall rausgewachsen. Und ich glaube, du auch.
Boah, ich Ja und nein. Also schon rausgewachsen, weil, wie soll ich sagen, ich kann das gar nicht so recht, ich will Dragon Ball gar nicht so trashen, aber ich finde zum Beispiel, dass die Ur-Dragon, das Ur-Dragon Ball, nicht Dragon Ball Z, sondern Dragon Ball, das ist für mich besser, das ist für mich besser als das wird's nicht, weil das so zu einer Zeit war, wo der Toriyama mehr auf Comedy gemacht hat und weniger auf die Story achten musste, weil er ist, was ein reines Narrativ angeht, kein guter Geschichtenerzähler. Und der hat auch, soweit ich das weiß, selten oder nie seine Geschichten vorgeplant. Und das merkst du halt spätestens in Dragon Ball Z, wo du halt immer einen brauchst, der noch größer und noch gefährlicher und noch böser ist. Und Son Goku braucht noch eine Saiyajin-Stufe drüber und so. Und das ist halt was, das ist für mich persönlich zumindest langweilig, weil es ist absehbar und es hat keine Variation. Ich kann mich noch erinnern, als Dragon Ball bei uns lief und das Dragon Ball lief so die normale, halt die Dragon Ball Serie auf RTL 2 nachmittags, die ging so langsam zu Ende, es ging aufs Ende zu und ich weiß noch, wie die Schwester von meinem damaligen besten Freund uns erzählt hat, ja, aber in Dragon Ball Z, in der nächsten Serie, da kommen sie dann auf einen Planeten voller Piccolos. Und das ist mein Kopf komplett weggesprengt als Kind. Was? Ein Planet voller Piccolos? Das ist ja voll krass, ne? Weil das noch so eine Zeit war, wo das Internet war nicht besonders groß bei uns. Und das kann halt dann nur jemand wissen, der diese Mangas gelesen hat, die es vielleicht damals bei uns auch noch nicht gab. Vielleicht gab es sie schon, ich weiß es nicht. Und das war halt total, total geil. Aber Dragon Ball wird meiner Meinung nach zu vorhersehbar.
Ja, mir fehlt da auch bei allen Charakteren so ein bisschen die Tiefe. Du weißt bei keinem, wo die herkommen, was die früher so gemacht haben. Und auch so diese Angriffe und so. Da fehlt ein bisschen die Logik. Zum Beispiel, dass die fliegen können. Das wird nie richtig erklärt, sondern sie trainieren so lange, bis sie plötzlich fliegen können. Yeah. Durch Konzentration und sowas. Da werden Sachen halt einfach, da passieren Sachen, die muss man akzeptieren. Und das fand ich dann immer ein bisschen nervig. Egal was passiert, es wird nur darauf gewartet, dass Son Goku endlich auftaucht. Alles andere ist sozusagen nur die Bremse, bremst das Böse, bis dann endlich Son Goku kommt, weil es kann ja eh nur er richten. Ja.
Ja. Ich stand neulich unter der Dusche und habe über Dragon Ball nachgedacht und da habe ich mich an einen Abend erinnert, da war ich vielleicht 12, 13, 14, da weiß ich noch, dass ich im Internet damals die Familienstammbäume mir angeguckt habe von den Figuren aus Dragon Ball und Dragon Ball hat, glaube ich, auch deswegen, oder Dragon Ball Z, hat auch deswegen so eine Sogwirkung, weil das wie eine Soap ist, weil halt irgendwie die Bösewichte werden gut und dann kriegen die Familien und das sind die Kinder von dem und ich glaube, das hat schon auch so dieses was? Vegeta kommt mit Bulma zusammen und die haben einen Sohn, der heißt Trunks? Das ist ja verrückt. Ne, sowas. Ich glaube, das hat bei Dragon Ball Z auch noch reingespielt, dass das halt so ein bisschen soapy war.
Ja, wobei das halt auch geil ist, dass der Krillin mit der C18 zusammenkommt. Obwohl ja niemals irgendwas angedeutet wurde, dass die sympathisieren.
Ja.
Sondern der stand halt nur auf sie und hat sie sich gewünscht, dass sie zu Menschen wird. Und ab dann waren sie irgendwie zusammen und keiner weiß wieso. Aber ja, das spielt in diese Soap-Nummer mit rein. Aber ich würde sagen, genug Dragon Ball. Aber wenn ihr irgendeinen Dragon Ball-Moment habt, den ihr niemals vergesst, weil der so geil ist, dann haut ihn uns doch schon mal überall in die Kommentare, ob auf Instagram, Facebook, auf Podigy, was weiß ich wo. Da würden wir uns für interessieren, weil vielleicht drängt uns das auch einen Schmunzler ab.
Ja, man muss auch sagen, dass das Dragon Ball an sich halt auch einfach im Alleingang fast Anime in Deutschland bekannt gemacht hat. Alles, was so damals auf RTL 2 im Nachmittagsprogramm lief, da lief noch Sailor Moon, habe ich als Kind auch total gerne geguckt und so. Aber Dragon Ball war so dieses Ding, das lief dann auch abends. Dragon Ball Z lief dann abends auf RTL 2, das habe ich mit meiner Schwester immer geguckt. Und ich glaube, wir als Manga- und Anime-Fans haben Dragon Ball sehr, sehr viel zu verdanken in Deutschland und weltweit.
Ja, das auf jeden Fall. Das war schon so der Vorreiter. Alles andere, was so nebenbei lief wie Kicker und so, das wurde ja nicht so als Manga oder Anime wahrgenommen.
Ja.
Ne?
Ja.
Sondern eigentlich ja Dragon Ball. Und über sowas geht's jetzt in der Folge. So, wir sprechen über vergangene Lieblinge, zeitlose Klassiker und wir blicken hoffnungsvoll in die Zukunft. Da erzählen wir euch dann, was wir uns denn wünschen, was denn hoffentlich kommt. Mit Dragon Ball haben wir angefangen. Ist bei mir auf jeden Fall ein vergangener Liebling. Jetzt kommen wir zum Beispiel zu Serien, die uns am Samstagmorgen vor dem Fernseher gefesselt haben, Bücher, die wir mehrmals gelesen haben oder halt Comics, die uns ziemlich beeinflusst haben, vor allem unsere Fantasie etc. Willst du anfangen oder soll ich?
Also ich habe mich tatsächlich, ich fliege die Folge bei The Seat of My Pants. Ich habe tatsächlich nichts vorbereitet, ganz bewusst, weil ich so ein bisschen in dieser Nostalgie auch schwelgen wollte und euch mitnehmen wollte. Daher fang mal an. Fang du mal an und dann kommen mir bestimmt Sachen.
Dann mache ich so ein bisschen den Stichwortgeber, denn ja. Ich bin vorbereitet. So. Und so habe ich mir ganz oben stehen, RTL früher Samstagmorgen, Spider-Man. Ich weiß gar nicht, welcher das war. War das Spektakulär oder irgendein Spider-Man, der mit dem Techno-Intro, mit dem Elektro, ne?
Ich glaube, jede Kinder- oder Zeichentrickserie am Samstagmorgen hatte in den 90ern ein Elektro-Intro, weil ich denke da zum Beispiel, also ich durfte nicht so viel, also daheim durfte ich Samstag kein Fernsehen gucken und sonntags, also morgens, war halt einfach nicht drin, aber wenn ich bei meiner Oma übernachtet habe, durfte ich das oder habe ich das gemacht. Und da denke ich nämlich auch zum Beispiel an Mega Man, an die Mega Man-Serie, die auch ein übertrieben geiles Techno-Intro hatte.
Habe ich hier auch stehen.
Deswegen.
Da komme ich dann auch nochmal drauf zu sprechen. Bleiben wir bei Spider-Man.
Also Spider-Man habe ich sicherlich auch mal gesehen, aber da war ich nicht so drin, kann ich dir nicht sagen. War halt einfach für mich als Kind Spider-Man.
Auf jeden Fall gab es für diese Spider-Man-Serie auf RTL, die alle 90s-Kids haben die gesehen, du auch, wie ich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt dieselbe Serie im Kopf haben, wenn ich spreche. Und die hatte One-Liner ohne Gnade. Da hat der Peter Parker oder halt Spider-Man in Anführungsstrichen bei den Kämpfen und so immer irgendeinen Spruch gedroppt. Und das war ja in den 90ern, 80ern bei den Actionhelden, gehörte das ja zum guten Ton, dass die Scheiße labern. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass mich das übelst geprägt hat, weil ich auf solche One-Liner stehe. Und der Spider-Man, der hat es halt gemacht und dann hat der Superheld gekämpft und so. Die Serie fand ich sehr gut und die habe ich im Studium dann auch nochmal gerewatcht, bis ich festgestellt habe, dass die letzte Folge oder die letzten zwei Folgen in Deutschland nicht erschienen sind. Und das hat mich zerfressen, weil es geht hier darum, dass irgendwann im Laufe der Serie die Mary Jane, sag ich mal, entführt wird und er muss dann in so eine komische Galaxie. Da tut er sich dann mit den Fantastischen Vieren und so zusammen.
Yes.
Und spricht dann auch, glaube ich, mit der Madame Web, mit so einer älteren Dame. Und die eine Folge hört damit auf, dass sie zu ihm sagt, ich bringe dich jetzt zu Mary Jane und dann kommt keine Folge mehr.
Ganz schön belastend für die deutschen Kids.
Ja. Und diese Idee habe ich damals richtig gut gefunden. Genauso wie, die gibt es mittlerweile, glaube ich, auch auf Netflix, diese Batman-Serie auf Pro7.
Ja, die hatte so ein düsteres Intro.
Genau, und das ist quasi das düstere Äquivalent zu dieser Spider-Man-Serie. Und das hatte halt diese Ultra-Atmosphäre, weil das auch immer so, diese Farben, die waren immer gleich dunkler, ne? Das hat irgendwie immer nur nachts gespielt. Das fand ich gut. Da warst du als Kind immer so voll von Ehrfurcht. Und was ich richtig cool fand, was ich mir heute auf jeden Fall noch angucken würde, weil es mich einfach interessiert. Und da gibt es auch Filme, Batman of the Future. Hast du das geschaut?
Naja, das hatte so einen spitzen Zeichenstil.
Ja, genau. Und da fand ich das cool, dass sozusagen der Bruce Wayne so der Lehrmeister war und dieser junge Student, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, war halt der Batman in diesem anderen Anzug einfach mit ganz anderen Problemen. Und das fand ich richtig cool gemacht. Das war ja auch dann alles so futuristisch mit neuen Möglichkeiten und Waffen. Und da gibt es ja diesen Film, irgendwie Jokers Rückkehr oder so. Und den kann ich jedem nur ans Herz legen. Und das sind so Sachen, wenn ich die heute noch sehe, dann denke ich mir, Hände hoch in die Luft, denke ich mir, geil. Das ist Action, das sind Superhelden. Ja, und nicht wie dieses ganze neue Marvel-Zeug. Jetzt werde ich zum alten Mann, der schimpft.
Ich wollte gerade sagen.
Wo alles so für CGI-mäßig hochgeblasen wird, weiß ich nicht.
Die Kids wissen ja gar nicht, was sie verpassen.
Ja, aber Batman of the Future, geil. Also, wieso hat das noch keiner in die Moderne getragen?
Mein Superheld war Darkwing Duck.
Ja, gab es nach Darkwing Duck eigentlich nochmal jemanden, der in den Raum kam und dann halt irgendwie diese Catchphrases hatte, wie ich bin der Schatten, der die Nacht durchflattert, ich bin die japanische Anleitung zu deinem amerikanischen Videorekorder und wie sie alle gingen, die Sprüche. Ich glaube, sowas weiß man von keinem.
Nee, der hat schon auch ziemlich die One-Liner gedroppt. Wenn ich an vergangene Lieblinge denke und mal weggehe vom Fernseher, dann denke ich ans lustige Taschenbuch. Das habe ich als Kind sehr oft gelesen. Da gab es jeden Monat ein neues. Und die habe ich auch immer gekauft oder bekommen und habe die dann gelesen. Lustiges Taschenbuch war sehr präsent.
Ich weiß nicht warum, aber bei uns zu Hause wurde halt das nicht kommuniziert und ich habe das immer nur bei anderen gesehen. Und ich fand das immer irgendwie sehr, sehr deutsch. Lustiges Taschenbuch verbinde ich irgendwie im Kopf gleich mit Deutschland. In Deutschland liest man das halt, das gehört so zur Erziehung, zum guten Ton.
Ja. Ich glaube auch, das ist, weil Comics in Deutschland damals auch noch nicht so, ich will nicht sagen bekannt, nicht so vertreten waren. So, weil es gab halt Lustiges Taschenbuch, es gab sicherlich noch mehr Comics in den 90ern, halt wahrscheinlich für dedizierte Fans irgendwo in Comicläden, die auch noch nicht so weit verbreitet waren wie heute. Aber es gab halt Lustiges Taschenbuch, ne, Asterix und Obelix, keine Ahnung, und dann so diese Comics aus den Benelux-Staaten, Fantasio und Spirou, hier Tim, wie heißt der, Tim und Struppi, sowas war halt bei uns Comics in den 90ern. Und das verbinde ich auch irgendwie damit. Das stimmt schon, dass das sehr deutsch ist. Kann ich nachvollziehen.
Und nochmal, um auf den Mega Man zurückzukommen. Manchmal, um mich so richtig in Euphorie zu versetzen, so wenn ich schreiben will oder ich will irgendein Projekt angehen und ich brauche gute Laune, ne, ich brauche so diese Energie-Vibes, dann gucke ich mir die Intros von diesen alten Zeichentricksendungen an und ich habe mich hier zwei aufgeschrieben, einmal eben Mega Man und dazu muss man sagen, dass das hier das deutsche Intro ist, bei den Amis oder irgendwo anders gibt es halt immer angepasste Intros, ja. Und das deutsche Mega Man Intro, das knallt halt gewaltig. Dann habe ich mir hier noch einen aufgeschrieben und zwar das von Bob Morin oder Bob Morin, ich weiß nicht, wie man ihn schreibt.
Ja.
Und es ist so ultra Geheimagenten geil. Die Musik passt optimal zu dem, was man quasi da visuell aufbereitet hat. Da hast du Mystery, da hast du Action, da hast du Drama, da hast du Gefahr. Also gib mal auf YouTube Intro Bob Morin ein, das ist so geil.
Das ist echt ein Certified Banger. Das ist wirklich ein gutes Intro.
Ich habe da sofort Lust, die Welt zu retten.
Ja. Aber du sagst da was Richtiges mit dem, wenn du in Stimmung kommen willst, dann schaust du dir diese 90er-Jahre-Intros an. Das klingt jetzt so ein bisschen wie alter Mann trauert der Vergangenheit hinterher, die ihn hinter sich gelassen hat. Aber dieses Sentiment, das verstehe ich, weil ich im Prinzip, ich habe ja auch ich habe auf Spotify eine Playlist mit Videospiel, Film, Serien, Musik, wo sich ganz viele Anime-Intros auch drauf befinden, weil wir mit diesen Titeln und mit dieser Musik ja was verbinden, ne? Das hypt dich, weil du das geil findest. Und ich finde, das ist die Energie, die man als Autorin dann aufs Papier bringen kann. Die kann man mitnehmen. Und das finde ich auch total geil, mich da reinzuhypen mit solchen guten Songs. Das funktioniert tatsächlich auch. Also ich kann, keine Ahnung, habe eine traurige Szene vor der Brust und kann dann trotzdem irgendwie das Mega meine Intro reinballern und die traurige Szene schreiben, aber ich gehe halt voll ab.
Also, dann wird der Bizeps plötzlich größer, ne? Und ja. Oh, man ist einfach nur geladen.
Und das ist cool, weil das sind ja genau diese Emotionen, die man als Autor oder als Autorin ja in sich drin channeln will. Ne? Das ist dieses, boah, ich finde das jetzt so geil, ich schreibe so eine geile Szene, so eine geile Geschichte, das werden alle so geil finden und rausfeiern. Und die Energie ist genau das, was es aufs Papier bringt. Und dann halt kanalisiert durch irgendwelche Schreibregeln oder irgendwie eine, wie soll ich sagen, eine Outline oder so. Und dann kommt da nur noch geiler Scheiß raus.
Und jetzt bin ich wieder kurz alt, weil irgendwie habe ich, wenn ich was gucke, eine Serie oder so, habe ich keine Geduld mehr für die Intros. Nee, ich schaue die alle einmal an, um sie halt gesehen zu haben, ne, um mich in die Serie reinzufühlen. Und dann wird das Intro beim nächsten Mal dann gleich übersprungen.
Nee, also da bin ich anders, weil ich mir denke, also wenn es jetzt wirklich ein Intro ist, das 1:30 geht und es gefällt mir nicht, dann skippe ich es auch. Aber für mich gehört das Intro und auch das Outro, Animes haben ja oft Intros und Outros, für mich gehört das dazu, weil es ist so, weiß ich nicht, wenn das Intro doch cool ist, dann nehme ich das doch mit, dann nehme ich den Vibe mit. Und ich mag das gerne. Neulich hat jemand zu mir gesagt, er kann sich One Piece, den Anime, nicht angucken, weil jedes Mal das Intro überspringen und den Rückblick und bla. Und ich denke mir so, wenn das ein Problem ist, dass du 1,5 Minuten warten musst und vielleicht einen coolen Intro-Song durchwarten musst dann und dir deswegen eine Geschichte kaputt machst, das ist doch doof, weil dann verbaust du dir doch selbst die coole Geschichte, weil du halt, keine Ahnung, 2 Minuten skippen musst, dann tu es halt, dann skip halt damit dir, und nimm halt die Geschichte mit.
Das Argument kann ich auch nicht nachvollziehen, dass das irgendwie die Geschichte schmälert, aber ich würde das One Piece Intro auch einmal gucken und dann vielleicht skippen, weiß ich nicht. Irgendwie bin ich da. Ja, gut.
Vielleicht ist es auch, wenn bei mir, wenn jetzt eine Folge die Woche One Piece kommt, dann sauge ich jede Sekunde davon auf, also auch ja, das Intro. Aber als One Piece ist jetzt auch ein Extrembeispiel, ne? Als meine Frau und ich, als wir irgendwie 1000 Folgen aufgeholt haben, haben wir auch nicht jedes Intro mitgenommen. Aber grundsätzlich, wenn ich irgendwas angucke, gucke ich auch das Intro, weil ich finde, das gehört dazu. Und wenn es geil ist, beraube ich mich einen geilen 1,5 Minuten. Intro, die ich vielleicht voll fetzig finde.
Wir sind ja jetzt bei den vergangenen Lieblingen noch und jetzt haben wir über die 90s Zeichentrickserien und sowas gesprochen und eins habe ich mitgebracht, ein Buch, da haben wir auch schon ein paar Mal den Namen fallen lassen im Podcast, aber das habe ich erst so mit Mitte 20 gelesen. Ist trotzdem mein vergangener Liebling, weil ich werde es niemals nochmal lesen, weil es so viel Material ist. Aber es hat für mich den Standard für Kampfszenen gesetzt, wie ich sie geil finde und wie ich sie irgendwann selbst mal schreiben werde. Das ist der Teaser, oder schreiben können möchte. Und zwar ist das Der dunkle Turm. Hier hat mir Stephen King gezeigt, wie man eine riesige und übertrieben komplexe Welt bauen kann, die auch mit dem Thema, wie heißt's, na, Zeitreise und Zeitsprünge und Parallelwelten existiert. Also das ist ein riesiges Ding. Und der hat's, hin und wieder war schon sehr verwirrend, aber ich meine doch irgendwie logisch zusammengesetzt. So logisch, wie es diese Welt eben erlaubt. Und da geht es um den Revolvermann Rowland. Und da gibt es Schießereien, viele Schießereien in diesen Büchern. Und ich finde, die sind so geil geschrieben. Diese Kämpfe einfach, das sind ja dann Kämpfe, keine Schwertkämpfe, aber halt Schießereien. Und da gibt's, ich glaube, es war Buch 5 oder so, da ballern die in der Tankstelle. Da ist er und der Eddie, ein Böser und ein Zivilist in der Tankstelle. Oder ich glaube, es sind sogar 2 Böse. Und er beschreibt diesen Kampf und er beschreibt ihn so geil. Ich saß damals da, hab das gelesen und ich habe nichts um mich herum mehr wahrgenommen. Man hätte mir das Buch schon aus der Hand reißen müssen, quasi, um mich zurück ins Jetzt zu holen. So involviert war ich. Und ich habe versucht, die Szene mal wieder zu finden nach einer Zeit, aber wie gesagt, die Bücher sind fett, ich habe es nicht mehr gefunden. Irgendwann mache ich mir einen Marker rein. Ich weiß noch, da bin ich hängen geblieben. Auf einer Szene, da beschreibt er eben die Schießerei und dann kam so ein Punkt zu Puls 120, Blutdruck, lass mich lügen, 180, einfach so plötzlich so mittendrin diese 2 Zahlen und die Sätze wurden kürzer und du hast richtig gemerkt, so, da ist Dynamik, da ist Geschwindigkeit. Der hat es halt einfach so geschrieben, wie du sowas schreiben musst. Nicht groß ausschweifen, sondern schnell und ballern und ausweichen und richtig gut. Und ich finde, so muss das. Das hat mich geprägt. Das würde ich sagen, richtig, da hat mich dieser Revolvermann, diese Schießerei, diese Action geprägt. Und wenn ich Bücher lese und einer will mir irgendwie Action darstellen, dann werde ich das immer damit vergleichen in meinem Kopf und sagen, hat es dieselbe Energie oder ist das zu langsam, zu ausschweifend? Ja.
Ich glaube, weißt du, was Büchern fehlt?
Was
Hintergrundmusik.
Fehlt? Hintergrundmusik? Ja. die macht viel aus, ja.
Weil, also eine gut geschriebene Kampfszene ist geil und ich kann das auch nachvollziehen, wenn da der Puls nach oben geht, wenn man wirklich ein Buch drin ist. Ich überlege gerade, ob ich sowas. Es gibt ein Buch von Cody McFadden, das erste, das heißt, oh Gott, irgendwas mit Mal, das blutige Mal, das dunkle Mal, ich weiß es nicht. Und da gibt es eine Szene aus Sicht eines Hundes geschrieben, dem die Beine abgeschnitten wurde. Da hatte ich auch Puls.
Hat dich das geprägt?
Das hat mich geprägt. Ich weiß noch, dass ich das Buch weggelegt habe und bin dann erstmal hoch. Ich habe bei meinen Eltern unten ein Zimmer im Keller gehabt und mein Stiefvater stand am Balkon oder an der Veranda und hat geraucht und ich habe gesagt, ey, ich habe gerade diese Szene gelesen, ich muss jetzt rausgehen, weil das war echt heftig.
Ich hätte noch einen vergangenen Liebling, einen Krimi. Auch irgendwann mit Anfang 20 habe ich es gelesen, da hatte ich dann meine Krimi-Agatha Christie-Hochphase. Spoiler, ich spreche jetzt über das Buch Alibi und sozusagen den Twist, das heißt, wenn ihr es nicht wissen wollt, sondern selbst lesen, dann klickt euch 2 Minuten vor. Und zwar geht es jetzt los, passiert nämlich Folgendes am Ende von dem Krimi. Du hast sozusagen deinen Erzähler, du hast in, hier einen unzuverlässigen Erzähler, der dir die Geschichte mhm. erzählt, der dann mit, am Ende mit dem Poirot in einem Raum steht und der Poirot entlarvt den Erzähler als den Mörder.
Das ist cool.
Und da war ich damals dann so, what? Weißt du, so wie kann das sein? Der erzählt doch die Geschichte. Der kann nicht der Mörder sein. Und da war ich ja. richtig geflasht. Und dann dachte ich mir, ah ja, sowas können Krimis, ne? Twists können richtig geil sein. Es ist nicht immer der Gärtner, sondern es kann auch der Typ sein, der die Geschichte erzählt und der verarscht dich die ganze Zeit. Und dann kommt der Poirot und entlarvt den Erzähler. Da war ich hin und weg. Da war ich fertig.
Das ist auch ziemlich cool, weil du halt die ganze Zeit, weil du hast so einen starken Charakter wie den Poirot, wo der Leser oder die Leserin drauf fixiert ist und du denkst gar nicht drüber nach, dass der Erzähler unzuverlässig sein könnte. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das so ein Moment für dich war, wo du denkst, ne, das kann ja überhaupt nicht wahr sein.
Vor allem, wenn der ja dann auch die ganze Zeit beschreibt, wie er ermittelt und da geht der Poirot hin und so. Der weiß ja das alles schon. Der weiß ja, dass er da eigentlich am Ende entlarvt wird. Ja, wenn du so die Psychologie dahinter weiter denkst und dann trifft sich wie ein Schlag.
Ach, das sind Emotionen. Willst du sagen, das ist ein zeitloser Klassiker?
Den kann man sich immer geben, ja. Eigentlich alle oder fast alle Agatha Christie-Bücher. Lesen kann man den nicht zweimal, weil einmal macht's Peng, dann weißt du, wer es ist. Und beim zweiten Mal erwischt es sich dann halt nicht mehr so. Deswegen hier als Liebling aus der Vergangenheit.
Dann sollten wir mal zu den zeitlosen Klassikern gehen.
Ja.
Aber ich stelle jetzt mal eine ketzerische Frage. Es gibt Geschichten, die werden als zeitlose Klassiker betitelt. Lass mich kurz überlegen, keine Ahnung. Sherlock Holmes zum Beispiel, die Sherlock Holmes-Geschichten. Würdest du sagen, dass zeitlose Klassiker sich an festen Fakten oder Punkten festmachen lassen? Oder sind zeitlose Klassiker emotional?
Schwierige Frage. Boah. Ich glaube, wenn man über etwas spricht, also emotional nicht, weil ich weiß gar nicht, ob ich so emotional gebunden an Sherlock bin, aber das ist ja eine Geschichte, irgendwann Ende 1800 geschrieben und über die spricht man heute noch. Und die wird in den nächsten 100 Jahren immer noch funktionieren. Deswegen ist sie ein zeitloser Klassiker. Und andere Geschichten, mit denen funktioniert es halt nicht so gut. Fällt mir jetzt kein Beispiel für ein, was früher mal war und was heute nicht mehr funktioniert. Weil zum Beispiel Batman funktioniert die nächsten 100 Jahre auch noch. Da kannst du immer was Neues dazu erfinden. Sag mir mal was, wo man was nicht dazu erfinden kann, weil es vielleicht nicht mehr cool wäre oder nicht funktionieren würde. Das wäre dann kein zeitloser Klassiker.
Aber es gibt schon auch zeitlose Klassiker, die sind für einen selbst zeitlose Klassiker. Vielleicht anders ausgedrückt. Vielleicht sind zeitlose Klassiker eine Mischung aus, das ist rein objektiv eine verdammt gute Geschichte, ganz egal, ob das jetzt ein Buch, ein Film, ein Manga, ein Comic, ein Spiel, völlig egal ist. Und aber man hat da noch eine emotionale Komponente, wie du jetzt zum Beispiel eben mit diesem Alibi von der Agatha Christie, wo du einfach diese emotionale Komponente hast, wo du sagst, oh, das hat mich völlig überrascht, habe ich gar nicht kommen sehen. Aber es ist halt so gut geschrieben, damit diese emotionale Komponente kickt, wenn man da nicht drauf vorbereitet ist. Vielleicht ist ein zeitloser Klassiker auch so eine Mischung aus beidem.
Dem würde ich jetzt nicht widersprechen, weil ich habe meins eben auch gefreestylt. Ich finde die Frage sehr schwierig, aber vielleicht wisst ihr da draußen die Antwort. Deswegen haut uns mal in die Kommentare, was für euch einen zeitlosen Klassiker ausmacht. Für mich selbst jetzt, ne, ich habe gerade was Offizielles zu definieren, für mich selbst ist ein zeitloser Klassiker irgendwas, was ich früher mochte und heute immer noch mag und in Zukunft auch noch mag. Oder wenn ich daran zurückdenke, dann weiß ich, dass ich es damals sehr mochte und mit was Positivem verbinde. Ne, also zeitloser Klassiker ist gleich immer eine positive Verbindung in meinem Kopf, so würde ich sagen.
Aber würdest du jetzt zum Beispiel sagen, dass Dragon Ball ein zeitloser Klassiker ist?
Die alten Dragon Ball Sachen auf jeden Fall, weil die sind erstens alt und wenn ich daran zurückdenke, wie, keine Ahnung, Son Goku sich ein Stück von der Riesenwolke abreißt und dann auf dieser Wolke fliegen kann, denke ich mir, ach, da hat sich jemand was Lustiges überlegt, was cool ist. Und dann denke ich mir, das finde ich in 10 Jahren immer noch gut.
Wenn ich jetzt zum Beispiel drüber nachdenke, Herr der Ringe, ganz egal, ob Buch oder Bücher oder Filme, sind ja auch zeitlose Klassiker.
Ich glaube, du willst irgendwas aus mir rauskitzeln, was ich nicht rauskriege.
Ich weiß auch nicht, wo ich hin will.
Zeitlose Klassiker, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber pass auf, ich habe mal hier eins aufgeschrieben, ne? Eine Geschichte, die ich früher gern geguckt habe und heute immer noch gern gucke. Und ich habe noch nicht mal alle Folgen gesehen, obwohl sie schon abgeschlossen ist. Also ich könnte es theoretisch zu Ende schauen. Und zwar ist Adventure Time für mich etwas Modernes, ist jetzt gut schon ein bisschen älter, aber ich sag mal immer noch relativ fresh, weil Adventure Time ist ein ultra geiler Mix aus Quatsch, aber auch geilen Backstories zu den Figuren. So gut verpackt, dass Kids es vielleicht einfach komisch, witzig, seltsam finden. Aber Erwachsene, wenn die das schauen, dann kann man halt richtig gut mitdenken, sich reinfühlen, man versteht die Motivationen der Figuren. Und ich finde, das ist halt so wie die, wie heißen sie, so Filme wie Shrek, die Kinder lachen und die Erwachsenen verstehen dann so die Witze zwischen den Zeilen. Das ist Adventure Time für mich. Und ich erzähle dir mal, hast du Adventure Time schon mal geschaut?
Vielleicht ein, zwei Folgen höchstens.
Okay. Adventure Time ist zum Beispiel eine Serie, die hat ein Intro, das ist relativ kurz, ich glaube 30 Sekunden, das könnte ich mir immer wieder anschauen. Einfach weil so kindlich, witzig, charmant ist und schnell gesungen. Und da gibt es zum Beispiel den Eiskönig und den lernst du so kennen. Kleiner Typ, rundlich, ewig langer Bart, Krone, lebt in einem Eisberg mit Pinguinen, ist sozusagen der König der Pinguine und will halt dauernd Prinzessinnen entführen und die heiraten und ist halt so der... wie soll ich sagen, politisch nicht ganz korrekt, sich an die Mädels ranmacht und will halt unbedingt eine Freundschaft erzwingen, ne? Und auch bei Finn und Jake, sind ja die Protagonisten in der Story, tut er immer so, als wären es dem seine besten Freunde und lädt sich überall selbst ein und so und ist halt einfach der Depp in der Geschichte. Was man dann später erfährt, ist, dass diese Krone, die hat ihn verrückt gemacht. Er war früher Archäologe und der hat seine Frau gesucht. Ich weiß gar nicht mehr, was da war. Auf jeden Fall war was mit seiner Frau. Der wollte die retten oder finden. Und in dieser Welt von Adventure Time war ja, lass mich lügen, irgendeine atomare Katastrophe. Das heißt, die leben eigentlich in einer Dystopie. Und in diesen Anfängen dieser Dystopie hat halt eben er versucht, seine Frau zu finden. Und dann hat er diese Krone als Archäologe gefunden. Und diese Krone verleiht ihm halt eben diese Eiskräfte, die ihn dann später zum Eiskönig gemacht haben. Da wurde er ja kirre, ne? Die Persönlichkeit hat sich verändert etc. Und du wirst halt süchtig von dieser Krone. Die zieht dich in den Bann. Und er wollte sie eigentlich näher aufsetzen. Und dann war halt in dieser Dystopie, da waren dann halt Mutanten unterwegs. Und so ein bisschen wie in so einem Zombie-Film war er unterwegs. Und hat dann ein kleines Mädchen getroffen, die Marceline. Die spielt dann Jahre später auch immer noch eine große Rolle in Adventure Time. Aber da, wo er sie findet, ist die halt klein. Und er findet sie und dann nimmt er sich ihre an und rettet sie halt vor den Mutanten. Und dann gibt es immer wieder Szenen, wo er, um sie zu retten, die Krone aufsetzen muss, obwohl er nicht will. Was ich finde schon ziemlich dramatisch ist, weil eigentlich ist ja sein Gedanke, dass er seine Frau finden will, aber diese Krone ändert ja seine Persönlichkeit, aber er muss sie trotzdem aufsetzen, um diese Marceline zu retten. Was ja schon sehr ernst ist. Und ja, als Erwachsener fand ich das schon ziemlich verrückt, in diese Kinderserie gepackt. Und dann hört die Folge auf, die nächste Folge beginnt wieder und dann ist da der Eiskönig, der seine Pinguine zusammenscheißt und die nächste Prinzessin entführt. Mit sowas spielt das. Und ich finde, das macht die Serie ultra gut. Und abgesehen davon, dass sie halt solche ernsten Sachen mit reinpackt, ist auch der Quatsch richtig geiler Quatsch. Da gibt es so Figuren, da scheißt die dir in die Hose. Bimo zum Beispiel, Publikumsliebling. Was der da manchmal von sich gibt, solche Späße, saugut. Also Finn und Jake sind meine absoluten Lieblinge. Die schaue ich mir mit 50 noch an.
Ich glaube, dass das auch was mit Erwartungen zu tun hat. Und da haben wir auch mal eine Folge zu gemacht. Ich werde in die Shownotes packen. Und vielleicht ist es genau das, was da auch zum Tragen kommt bei Adventure Time für dich. Dass das halt so, du hast das gesehen und denkst dir, okay, das ist eine Kinderserie. Ich glaube, ich habe verstanden, wie die funktioniert. Und auf einmal ist dieses Wasser, wovon du denkst, dass es nur knöcheltief ist, auf einmal wird das halt zu einem richtigen Schwimmbecken, weil da so viel noch Lore dahinter steckt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen wie bei dem Alibi von Agatha Christie, dass dich das einfach überrascht hat. Halt jetzt nicht so im Sinne von, hey, hier ist ein Twist, das hat mich überrascht, sondern so, ich dachte eigentlich unterbewusst, das ist eine Kinderserie und das ist relativ flach, aber da ist so viel Lore und das finde ich total geil und dadurch kann ich anfangen, Dinge rein zu interpretieren.
Unterschreibe ich, finde ich, hast du gut zusammengefasst, muss aber dahingehend widersprechen, dass der Quatsch ab der ersten Folge schon so geil war, dass ich mir dachte, das pfeife ich mir rein. Ne? Ich habe sozusagen nicht als Kinderserie abgetan, sondern ich fand es von Anfang an richtig witzig. Das heißt, man hätte mir diese Nummer mit dem Eiskönig gar nicht geben müssen. Ich würde trotzdem weiter gucken, aber das ist halt wirklich die Kirsche obendrauf.
Ja gut, oder es ist natürlich diese Erwartungshaltung. Ne? Du erwartest, dass es witzig ist, du findest es witzig und bekommst auf einmal mehr als bloß Witz.
Ja, genau. Also Adventure Time ist etwas, da ziehe ich mir die letzten Folgen auf jeden Fall noch rein. Da gibt es auch so Geschichten, da ist ja der Finn, der letzte Mensch quasi. Und dann wird immer wieder damit gespielt, dass irgendwo doch noch ein anderer Mensch ist. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Und er lebt ja mit diesem Hund zusammen und da sind magische Wesen und der Hund ist, der Jake ist so ein bisschen der Erwachsene von den beiden, der sich auch manchmal benimmt, ja, wie ein Kind. Und dann wurde der von diesen Hunden aufgezogen. Der Joshua, der ist da in dieser Dämonenwelt so eine richtige Hausnummer. Ja, einfach geil, einfach ein riesiges Ding, was ich immer sehr feiern werde. Genau. Hast du da auch sowas?
Ich überlege gerade, nee, eigentlich, also ich meine, ich hatte meine Entjungferung für sowas erst sehr viel später mit Anime, als dann JoJo kam, als dann One Piece kam. Ne, das ist das, was ich rausfeiere. Das hatte ich früher gar nicht so sehr. Also klar, irgendwie Dragon Ball fand ich cool und ne, habe ich vorhin gesagt, Darkwing Duck ist was ich total gern geguckt habe mit meiner Schwester zusammen. Aber das ist jetzt nicht so, wo ich so richtig die Zähne drin versinken konnte. Und das hatte ich irgendwie auch nie. Also es gibt für mich einen zeitlosen Klassiker, Alien, also die Alien-Filme, die alten. Das ist für mich ein zeitloser Klassiker, weil ich den vierten Alien-Film, den alle ganz furchtbar schlecht finden, das ist mein Guilty Pleasure, ich finde den total cool. Den habe ich mit 12 gesehen oder so und war halt viel zu jung dafür. Und das hat sich halt bei mir so eingebrannt, dass ich die Viecher, diese Xenomorphs, immer noch gruselig finde. Das ist so ein bisschen, das ist jetzt nicht diese Feierei, die du hast, die habe ich halt zurzeit mit anderen Sachen, aber das ist für mich zum Beispiel ein zeitloser Klassiker, weil da auch irgendwie eine emotionale Komponente dranhängt für mich, weil das halt schon ziemlich gruselig ist, zumindest für das Gehirn eines 12-Jährigen und das ist bei mir irgendwie festgesetzt.
Bei mir hat sich Ding jetzt festgesetzt, was ja auch ziemlich aktuell ist, ist die Legende von Aang, gibt es ja jetzt die neue Serie und ich habe die alte Serie, ich glaube, zweimal gesehen und ich finde die von Anfang bis Ende richtig, richtig, richtig gut. Und ich habe die hier in diese Kategorie reingeschrieben, weil es ja auch Bücher zu der Serie gibt, die sozusagen die Vorgeschichte erzählen von anderen Avataren. Und ich habe sozusagen noch Material, das ich erleben kann. Und da bin ich ziemlich gespannt auf diese Bücher. Und ich will mindestens bis Ende 2024 eins gelesen haben. Deswegen ist das etwas, von dem ich weiß, dass ich es zumindest jetzt später immer noch rausfeiern werde, einfach weil ich diese Welt um die Legende von Aang sehr feiere. Und ja, die Legende von Korra ist auch geil und ich pack's nicht, wenn Leute mir erzählen, dass diese Serie nicht geil ist.
Da kann ich nicht mitreden, habe ich beides nicht gesehen.
Dann wird's Zeit. Und ich habe ja auch One Piece stehen, um es einmal gesagt zu haben, One Piece seit der Kindheit bis heute und bis später wird es immer noch in meinem Herzen sein. Also da geht nichts drüber.
Ich glaube, dass One Piece auch so ein Ding ist, das ist eins der wenigen Sachen, die so lange laufen, dass Leute in unserem Alter das quasi in der Kindheit mitgenommen haben und geil finden könnten und es immer noch geil finden, gerade weil es so lang läuft. Das ist halt so irgendwie so ein Sonderstatus.
Und One Piece ist eine, wenn nicht die einzigste Serie, die einzigste, ja, die einzigste Serie, wo ich nicht unbedingt wissen muss, wie sie ausgeht. Das heißt, die Serie darf mich ruhig überleben. Ich bin trotzdem glücklich, ne? Ja. Und das habe ich sonst nirgendwo. Ja. Überall will man ja den großen Twist am Ende wissen, ne, und was passiert. Ha, und was passiert mit dieser Onina-Figur? Was ist in der Vergangenheit passiert? Ich zehre von diesem Mythos One Piece, was da überall versteckt ist. Und wenn ich es erfahre, freue ich mich. Wenn ich es nicht erfahre, habe ich mich so trotzdem an dem erfreut, was da war. Und würde dann mit meinem Frieden auf jeden Fall machen, weil, lass mich lügen, seitdem ich 14 bin, gehört es zu mir. Ne, wer mich kennenlernt, der weiß, ah ja, Martin, One Piece schon immer. Und das wird immer da sein. Und deswegen, für mich muss es nicht zu Ende gehen. Meinetwegen sterbe ich vorher, bevor die Serie zu Ende geht. Wobei ich würde sagen, ich sterbe erst so nach 60. Und ich glaube nicht, dass die Serie so lang laufen wird. Ich würde sie auf jeden Fall zutrauen.
Ich glaube, in deinem Fall, ich kann das nachvollziehen, mir geht es da genauso. Ich glaube, in unserem Fall ist es so, dass wenn wir wüssten, wie One Piece ausgeht, wüssten wir auch, dass die Geschichte zu Ende ist. Und das ist was wir nicht wollen.
Du meinst, wir haben Angst, uns der Wahrheit zu stellen, so der Realität.
So, ja.
Im Moment ist One Piece so eine Art Gottheit, die wir für gegeben irgendwie nehmen.
Ja.
Die immer weitergeht. Und wenn es dann heißt, so, okay, hier ist Ende, dann ist vorbei, so, dann hat sich das Thema erledigt und wir machen den Haken drunter.
Ja, ich glaube, das darf, ich glaube, da könnte, nur über diese Frage könnten wir eine ganz eigene Folge machen, weil die ich glaube, die ist so unendlich vielschichtig. Also zum einen natürlich, dass es vorbei ist dann, ne, weil wir One Piece ja auch leben, du länger als ich, aber beide ziemlich intensiv. Und One Piece ist halt auch so ein Phänomen. Du kannst halt einem modernen Epos beim Wachsen zusehen, ne? Keine Ahnung. Du hattest die von Homer die Odyssee und sowas. Das sind klassische Epen und das ist ein moderner Epos. Und ich würde das durchaus mit der Odyssee vergleichen, weil es ist auch unfassbar versiert geschrieben. Du kriegst seit 97 läuft, also seit 27 Jahren quasi jede Woche Updates. Das ist was, das begleitet die Leute fast jede Woche seit einem Vierteljahrhundert. Und das ist was, das gibt's einfach nicht mehr. Und wenn es was gibt, was so lang läuft, wird es wahrscheinlich nicht so gut und durchdacht erzählt worden sein. Und das können wir jetzt ruhig als Überleitung für die hoffnungsvolle Zukunft nehmen, für den letzten Teil dieser Folge. Wobei ich da jetzt nicht unbedingt hoffnungsvoll bin, weil das wird es nicht nochmal geben. Ich bin mir ziemlich sicher, oder ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es in meinem Leben nie wieder irgendwas geben wird, was ich so dermaßen feiern werde wie One Piece, weil nichts dermaßen so mit mir resoniert, wie es diese Geschichte tut.
Ja, und ich glaube, es liegt auch daran, dass diese Serie sich ja jetzt, die hatte ziemlich viel Zeit, sich zu etablieren. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, was so Serien angeht, muss es immer schneller, höher und weiter. Und wenn es Geld kostet und nicht läuft, dann gleich weg damit.
Ja.
Und ich glaube, diese Probleme hatte One Piece irgendwo bestimmt auch. Aber es hat halt einfach jetzt 27 Jahre Zeit, sich das aufzubauen. Und sag mal zu irgendeinem CEO heute, hey, gib mir Geld, in 15 Jahren wird es das Riesending sein. Und ich glaube, da sagt keiner, klar, ich vertraue dir, lass mal investieren.
Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen so ein Problem. Ich meine, gut, ich denke mal, dass der Oda damals One Piece auch angefangen hat mit seinen ersten Arcs, wie halt jeder Manga anfängt, mehr oder weniger. Aber er hat dann einfach ein gutes Fundament gehabt, ein erfolgreiches Fundament gehabt und konnte dann einfach, hat dann selbst gemerkt, dass da mehr drin ist und dass er mehr kann, dass er was Größeres erzählen will und hat dann einfach die Möglichkeit gehabt, das zu tun. Und das hat halt das einfach überdauert. Und das ist was, das kann keine andere Geschichte. Wenn du irgendwas hast, was so lang läuft oder vielleicht noch länger läuft, keine Ahnung, Doctor Who zum Beispiel, dann ist das keine zusammenhängende Geschichte, sondern das sind immer kleinere Geschichten. Es gibt immer Veränderungen. Aber so wie One Piece derzeit läuft und es schon seit Jahren tut, das gibt es nicht nochmal, das wird es nicht geben. Das ist, entweder wird es irgendwann anfangen und wir sind dann zu alt, um das in seiner Gänze mitzuerleben, weil 25 Jahre sind jetzt nicht wenig, aber es wird auch nicht mehr genau dieses Gefühl replizieren können. Das geht ja auch gar nicht, das ist ja mit One Piece verbunden. Aber halt dieses, es gibt gute Filme und es gibt gute Serien, die sind anders gut, die haben irgendwie ein total spannendes Thema oder die haben irgendwie einen großen Twist, wo alles drauf hinausläuft oder irgendwas, aber dieses Gefühl von Abenteuer, das du bei One Piece hast, das sich dann aber auch rausstellt. Das ist ein bisschen wie bei Adventure Time, wo du denkst, oh ja, hey, da ist so ein Typ, der kann seine Arme stretchen mit Gummi und bla. Und dann stellst du auf einmal fest, wie unfassbar tief und reichhaltig diese ganze Welt und Geschichte ist. Das wird's nicht mehr geben. Das ist meine hoffnungsvolle Zukunft.
Ich habe mir hier noch was anderes aufgeschrieben, was ich mir für die Zukunft wünsche, was noch rauskommt, aber wir bleiben noch 2 Minuten bei One Piece, weil ich muss ein, zwei Gedanken loswerden. Bei One Piece würde ich mir wünschen, auch wenn ich das Ende vielleicht niemals kennenlernen werde, in meiner Hoffnung, ist die Garp-Story, sozusagen die Serie, ne, ein Spin-off mit dem jungen Garp, wie er halt seine Marinekarriere durchläuft, wie er gegen die ganzen Leute kämpft und so diese ganze Welt sich aufbaut, die jetzt dann im Jetzt ist bei One Piece, ne? Mhm. Das fände ich spannend. Und was ich auch spannend fände, das würde ich auch noch akzeptieren als Spin-off, wäre, wenn man in One Piece ganz weit zurückgeht in die Vergangenheit, zu den verlorenen 100 Jahren und da eine Geschichte draus spinnt und halt einfach Leute von damals leben lässt und sich da was Neues ausdenkt. Dass man weiß, ah ja, wir sind hier in der Welt von One Piece, aber haben was komplett anderes. Nichts mit Marine, und irgendwelchen Piratenkönigen, weil die Marine ist ja nach diesen 100 Jahren erst entstanden und dass man das so ein bisschen erzählt, ne, einfach irgendwie so eine ganz neue Geschichte macht, da wäre ich auch offen für. Ja.
Also ich glaube schon, dass die Welt sehr viele Geschichten hergibt. Und was mich tatsächlich interessiert, aus einer, auf einer, wie soll ich sagen, auf einer professionellen Ebene und auf einer persönlichen Ebene, was macht der Oda, wenn er mit One Piece fertig ist? Wird er einfach nichts mehr machen, weil er nie wieder irgendwas machen muss, weil er so viel Kohle hat? Oder hat er irgendwann Bock, eine neue Geschichte zu machen und wir bekommen vielleicht doch nochmal so eine Art kleines One Piece mit irgendwas anderem? Weil du kannst diesen Mann keinen neuen Manga zeichnen lassen und der sagt dann, okay, ich mache jetzt nur 5 Bände und dann ist Schluss.
Stimmt, das ist ein interessanter Gedanke, das ist wie, weiß nicht, Goldmedaille gewinnen und dann, ja, was machen wir im nächsten Jahr? Ja, gewinnen wir halt nochmal die Goldmedaille. Was würde diesen Mann dann noch motivieren, weiterzumachen?
Tja, ja, da müssen wir halt abwarten und hoffen, dass wir alle lang genug überleben.
Aber gut, genug One Piece. Weißt du, worauf ich mich freue, worauf ich bete, dass es irgendwann mal kommt? Und ich glaube, da sind viele bei mir.
Nee.
Bioshock 4. Weil okay. Bioshock ultra geile Action ist und halt aber auch gute Geschichten, ne, in seinen Spielen hat. Bei Bioshock 3 hat man ja, glaube ich, noch in Internetforen drüber geschrieben, was sich da für Theorien aufgetan haben und so, was das, wie soll ich sagen, für Kopfzerbrechen in der Community gesorgt hat. Das war schon riesig und das war ja auch schon bei Bioshock 1 richtig geil am Ende, dieser Twist, dass man manipuliert wurde. Im zweiten Teil war die Story nicht mehr ganz so verrückt, aber ich glaube, heute mit den Mitteln, die in der Spieleprogrammierwelt zur Verfügung stehen und überall gibt es Storytelling-Experten etc., ich glaube, Bioshock 4, wenn das mal kommen würde, dann würde es mir die Schuhe ausziehen, weil es so geil ist. Ja.
Ja, wobei das auch wieder so eine Erwartungssache ist, ne? Wenn es heißt, keine Ahnung, Bioshock 4 ist angekündigt und dann hast du totale Erwartungen, denkst, boah, das muss voll geil werden und dann ist es vielleicht nicht das, was du erwartet hast. Ich glaube, das ist ganz schön schwierig.
Das glaube ich auch, aber im ersten Moment würde ich mich trotzdem freuen, dass es kommt.
Ja, naja, klar, würde ich mich auch freuen. Ich freue mich einfach ganz generell auf Geschichten, die mich emotional machen und das kann traurig sein, fröhlich sein, vielleicht auch wütend sein. Und das finde ich, da freue ich mich schon drauf. Das müssen keine Piraten sein. Das kann auch irgendein Videospiel sein. Also, keine Ahnung, Baldur's Gate 3 zum Beispiel haben wir auch eine Folge drüber gemacht, über Storytelling in Videospielen. Und das ist eine Geschichte, die hat mich an manchen Momenten, wo ich Entscheidungen treffen musste, zurückgelassen. Und ich wusste nicht, was ich tun soll, weil ich in die Geschichte so involviert war. Und ich glaube, solange es Leute gibt, die wie wir Geschichten rausfeiern und die Fähigkeiten besitzen, gute Geschichten zu schreiben und die Leute abzuholen, ganz gleich, ob das jetzt ein Buch, ein Film, eine Serie, ein Videospiel, ein Comic, Manga, egal was es ist, dann kann ich da hoffnungsvoll in die Zukunft blicken und begebe mich da gerne in die, wie soll ich sagen, in die Arme von irgendwelchen AutorInnen, die mich dann entweder über den Kopf streicheln oder mir ins Gesicht schlagen.
Hauptsache, es passiert was. Hauptsache, kein Stillstand. Ja, aber so gibt's irgendwie eine Fortsetzung, auf die du dich freuen würdest?
Ja, im Grunde genommen schon. Ich freue mich drauf, also ich warte drauf und ich hoffe, dass es passiert, dass JoJo als Anime weitergeht. Und der nächste Part ist Part 7, der jetzt animiert werden müsste. Und das gilt als das Magnum Opus von Araki. Also das ist angeblich der beste Part, also wenn du irgendwelche Manga-Bestenlisten anguckst, dann findest du meistens 2 Manga ganz oben unter den, ich sag's mal, Top 5. Das ist einmal Berserk und das ist einmal Steel Ball Run von, also das Part 7 von JoJo. Und da hoffe ich, dass es irgendwann animiert wird. Ich lese momentan den englischen Manga und wenn der bis Part 7 aufgeholt hat, so in 2 Jahren, weil da erscheinen, glaube ich, auch nur 4 Bände in einem, also es sind so dicke Hardcover-Bücher in einem Jahr, das dauert noch ein bisschen, bis es dahin kommt, da freue ich mich schon drauf. Ich habe mich auch noch nicht gespoilert, ich will das nicht online lesen, weil du könntest ja theoretisch einfach die Farbdrucke online irgendwie bekommen, wenn du willst. Ich will das nicht. Ich will das entweder als Manga lesen, wenn es da ist, oder als Anime, wenn es kommt. Da freue ich mich schon drauf, weil ich weiß, es ist JoJo, es wird mir gefallen und es gilt als das Beste, was er bisher gemacht hat.
Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus will, weil das ist ja Fakt, das wirst du irgendwann in die Hand kriegen, das wirst du lesen, aber sowas abgeschlossen ist, wie, weiß ich nicht, keine Ahnung, jetzt kam, was kam, Terminator 5 oder 6 und du denkst dir, boah, ich hab Bock auf Terminator 7, ne, was halt noch nicht da ist, was noch keiner kennt. Oh. Gib sowas.
Also, was so Hollywood angeht, nicht, weil ich habe das Gefühl, dass Hollywood sich mittlerweile in einem so degenerierten Status befindet, dass sie nur noch irgendwelche Sachen neu machen, die es schon gibt, ne, einen neuen Batman, einen neuen Superman, neuen Alien-Film, neuen Terminator-Film, verstehst du das? Die nehmen immer noch denselben Scheiß und das muss ich, da muss ich jetzt länger drüber nachdenken, ob es irgendwas gibt, wo ich mich drauf freuen würde, dass es weitergeht, was mich überraschen würde. Wahrscheinlich wäre es irgendein Manga oder irgendein Anime. Kann ich einen Finger nicht drauflegen, nee.
Hunter, weiß man ja auch nie, ob es wirklich weitergeht. Haben wir Hunter Leser unter uns? Ich muss gestehen, ich habe mit dem letzten Band mit der Serie abgeschlossen, weil das halt ein Sachbuch mittlerweile geworden ist. Ist nichts mehr für mich. Aber bis dahin war es sehr gut.
Aber ich kann es verstehen.
Ja, man braucht halt echt einen langen Atem. Aber wenn dir sonst nichts mehr einfällt für die Zukunft, weiß ich nicht, dann gehen wir.
Nee. Weil ich glaube, ich funktioniere da auch ein bisschen anders. Viele Leute wollen more of the same haben. Keine Ahnung, wenn sie One Piece geguckt haben oder gelesen haben, dann wollen sie Naruto oder sie wollen Bleach oder keine Ahnung, irgendwas, was so ähnlich ist. Aber ich bin jemand, der sucht nach neuen Kicks. Also wenn eine Geschichte kommt, die ich mir wünsche, dann weiß ich jetzt noch nicht, dass sie kommt und dass sie mir gefallen wird, weil ich gerne überrascht werden möchte und ich möchte jetzt nicht einfach One Piece 2 haben, das ähnlich funktioniert. Das würde ich gut finden, das würde mich aber nicht reizen. Und das war ja auch initial bei One Piece so. Das war was, das habe ich vorher nie so erlebt und hätte nie gedacht, dass es sowas gibt. Und sowas müsste das dann sein. Deswegen gibt es, glaube ich, jetzt keine Sache, die ich mir wünschen könnte, dass sie weitergeht, weil es müsste dann schon sowas sein wie, keine Ahnung, Terminator 2 zu Terminator 1. Ne, dass auf einmal der Terminator der Böse ist, auf einmal der Gute. Halt einfach so ein komplettes Auf-den-Kopf-Stellen der Grundgeschichte. Sowas müsste das sein.
Ich glaube, wir müssen die Folge umbenennen in halb Nostalgie, halb One Piece. Ja.
Es ist halt auch leider ein sehr gutes Beispiel für all diese vergangenen Lieblinge, zeitlose Klassiker und hoffnungsvolle Zukünfte. Da gehört das halt alles rein, weil es bei allem schon da war.
Ist quasi wie Religion. Ne, One Piece ist Religion. Na gut, dann blicken wir doch einfach in die Zukunft für die nächste Lull-Folge. Vielleicht habt ihr ja noch den ein oder anderen Manga oder Geschichte, Buch etc., die Max noch nicht kennt und ihr denkt, hey, das würde dich sowas von wegflashen, weil es das noch nicht gab und so ganz anders unbedingt ist als die Sachen, die wir hier genannt haben. Deswegen rein in die Kommentare auf Facebook oder auf Instagram oder auf Podigy ins gute alte Gästebuch.
Hoffentlich
benutzt man sowas heute noch, Gästebücher?
Nein, geh weg.
Ich würde es voll feiern. Bitte tut mir den Gefallen und schreibt dem Max eine Nachricht übers Gästebuch. Wann kommt die nächste Folge, Max?
Die nächste Folge kommt am 1. Mai, am Tag der Arbeit, an dem ich tatsächlich arbeiten muss.
Okay, ihr anderen legt die Füße hoch und zieht euch die Folge rein. Ihr wisst, ihr findet uns auf Spotify, Amazon etc. Gern Feedback dalassen, da freuen wir uns. Und ansonsten freuen wir uns, wenn wir euch beim nächsten Mal wieder hören. Wenn ihr uns beim nächsten Mal wieder hört, wollte ich sagen. Ja, ich werde alt.
Bis dahin gibt es bestimmt auch noch One Piece.
Ja, wahrscheinlich gibt es bis dahin noch One Piece, ja.
Irgendwann machen wir mal eine ganz große, lange, fette Folge über One Piece. Die geht dann, das ist mir egal, die geht dann einfach 10 Stunden. Wir labern einfach 10 Stunden über One Piece durch und die knallen wir dann raus. Das wird unser Magnum Opus, das wird die letzte Folge von Lull.
Okay.
Ich würde gerne, Martin, mit unserer Anekdote heute ein Schleifchen machen zum Anfang der Episode. Und zwar würde ich gerne nochmal über Akira Toriyama sprechen. Und wenn ihr die Folge von Anfang an gehört habt und wenn ihr hier hingekommen seid, dann habt ihr sie von Anfang an gehört. Und da habt ihr auch gehört, wie wir Dragon Ball früher rausgefeiert haben, ne? Als Kinder irgendwie nachmittags vom Fernseher gesessen. Und da fällt mir gerade ein, Martin, da war auch noch dieser Moment, als der junge Piccolo gegen Son Goku kämpft im letzten großen Turnier. Da gibt's einen Moment, wo er sich den Arm ausreißt. Und das haben sie im deutschen Fernsehen auch nicht zensiert oder so. Da war ich auch ziemlich geschockt. Aber kannst du dich erinnern?
Ja, wo er dann die Schlangenarmtechnik auch einsetzt oder nicht?
Das weiß ich nicht mehr, aber sein Arm ist halt irgendwie hinüber und er reißt ihn einfach aus und das ist schon ziemlich heftig. das hat mich auch eine Weile beschäftigt. Und Akira Toriyama ist gestorben und der ist gestorben am 1. März und es ist aber publik geworden am 8. März. Und diesen Tag, den 8. März 2024, werde ich so schnell nicht wieder vergessen, weil ich bin morgens aufgestanden und ich komme aus dem Bett und das Erste, was meine Frau zu mir sagt, die schon duschen war, ich habe schlechte Nachrichten und das war dann schon so, okay, was? Toriyama ist gestorben und das war erst, und im ersten Moment war das für mich so ein, oh, okay. Da ist eine Legende gestorben, weil der Mann, der war eine Legende, der hat die Manga-Welt im Alleingang in die Welt hinausgetragen. Und dann stand ich in der Dusche und dann ist mir aufgefallen, wie viel mir dieser Mann eigentlich bedeutet hat oder wie viel er mir mein Leben beeinflusst hat, obwohl ich jetzt mich heute nicht als dedizierten Dragon Ball-Fan hinstellen würde, aber es war halt einfach lange Teil meines Lebens und intensiv Teil meines Lebens. Und ich bin dann an den Arbeitsrechner und habe Teams aufgemacht und habe dann sofort diese Todesnachricht genommen und habe die an die GamePro, unser Schwestermagazin, geschickt. Und die haben dann auch sofort später dann reagiert. Und auf GameStar selbst findet Manga und Anime normalerweise nicht statt. Und dann kam aber der Verantwortliche auf GameStar, der so ein bisschen den Entertainment-Bereich begleitet, auf mich zu. Mit dem habe ich öfter Kontakt, weil ich da öfter was schreibe und sagt, hey, kannst du uns einen Nachruf für Akira Toriyama schreiben? Und ich habe dann angefangen und habe dann auch danach festgestellt, das ist völlig verrückt, Martin. Als Kind habe ich Dragon Ball rausgefeiert und dachte, boah, ist das geil. Und dann sitze ich, keine Ahnung, 25 Jahre später als erwachsener Mann da und schreibe den Nachruf auf diesen Mann, der wahrscheinlich mein Leben nachhaltig geprägt hat und der mich nie gekannt hat. Aber ich habe den Nachruf für die größte deutsche Gaming-Seite geschrieben, auf Akira Toriyama, und als Kind habe ich ihn rausgefeiert und das war komplett surreal.
Das ist heftig, weil so sind es nur Serien und Entertainment und in Anführungsstrichen nichts Ernstes. Und da war es plötzlich echt, ne? Da war es, ja. Wie soll ich sagen, da war es eine Person, da war es zum Greifen.
Ja. Und auch die zu wissen, dass der einfach nicht mehr da ist. Ich meine, Dragon Ball wird immer irgendwie stattfinden, aber der hat so viel getan für diese ganze Branche und für die Kinder auf der ganzen Welt. Das ist komplett irre. Und dann hat der Wally zu mir, als ich ihm dann das gesagt habe, so hey, als Kind habe ich das rausgefeilt und habe ich den Nachruf geschrieben, das ist schon surreal, hat er zu mir geschrieben, das hast du dir selbst erarbeitet und verdient.
Das sind richtig schöne Worte.